Deutsche.
Ich glaube, es ist den Leuten mittlerweile zuwider, wenn Regierung unser Land in einer Krise regieren. Dann wollen die Parteien haben, die an einem Strang ziehen, die die Dinge in die Hand nehmen, die die Dinge umsetzen. Und die wollen nicht hören, wer setzt sich in welchem Punkt durch. Und da dürfen wir halt auch diesen Medien nicht immer Steilvorlagen auch geben, indem wir uns über irgendwelche Kleinigkeiten miteinander streiten. Und ich glaube, nur das ist am Ende der Weg, um Extremisten klein zu kriegen und wieder eine Stabilität in Deutschland hinzubekommen.
Okay. Also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Darüber reden wir.
Wir reden darüber. Also Social Media darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung auch mit diesen Unternehmen, ähnlich wie Australien das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen.
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, im zweiten deutschen Fernsehen bei Markus Lanz am 7. Januar 2026. In der Länge ungeschnitten. Im Portal News zeigte man diesen Zusammenschnitt.
Mosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? News und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja, aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leuten, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf.
Diesen Ausschnitt wiederum präsentierte das ZDF in der Landsendung vom 14. und 15. Januar. Denn in der Widerspiegelung und in den Reaktionen dieser Landsendung vom 7. Januar entstand der Eindruck, Daniel Günther hätte ein Verbot von News gefordert. Markus Lanz warf News nun manipulative Schnitte vor, denn es sei Günther nicht um ein Verbot von News gegangen, sondern um ein Social-Media-Verbot wie in Australien für Jugendliche unter 16. News wiederum wehrte sich.
Also, was wir gestern und vorgestern bei Markus Lanz abends gesehen haben, ist eine spektakuläre Verdrehung der Realität. Eine Verdrehung der Realität, die meiner Ansicht nach aus Angst geschieht.
Es soll jetzt ungeschehen gemacht werden, was geschehen ist, und ungesehen gemacht werden, was die Menschen gesehen haben. Und deswegen ist es so gefährlich und deswegen bedrückt mich zutiefst, was hier passiert. Denn es passiert alles mit Zwangsgebühren. Das sind die politischen Mittel der Zersetzung. Das ist das, was autoritäre Regime machen, um Menschen zu verunsichern, klein zu halten und einzuschüchtern. Sie nutzen ihre ganze sagenhafte Macht, um ihnen einzureden, das, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt, das existiert so nicht.
Ehrlicherweise kommt mir das vor wie seinerzeit im Kalten Krieg zwischen DDR-Fernsehen und Westfernsehen, also von Schnitzler und Gerhard Löwenthal und umgekehrt. Glücklicherweise kann man ja die ZDF-Sendung Markus Lanz vom 7. Januar 2026 in der Mediathek nachsehen und auch News mit der Erwiderung vom 16. Januar 2026 ist noch online. Damit herzlich willkommen zur Episode 2 der Medienhölle.
Und zwar zur Ausgabe vom 17. Januar 2026.
In dieser sprechen wir mit dem Medienwissenschaftler Professor Dr. Stefan Ruß-Mohl zum Thema einer Fachtagung, nämlich verengtes journalistisches Spektrum, einer Fachtagung, die diese Woche stattfand in Frankfurt-Oder.
Und wir fragen nach, wie es nach dem Ende der Jugendwende Puls, also der Radiojugendwelle, mit der Marke Puls beim Bayerischen Rundfunk weitergeht.
Und im Mediehölle-Archiv fand ich zwei historische Interviews, ganz passend zu Ereignissen in dieser Woche, denn die Wikipedia wurde 25 Jahre alt und Erich von Däniken, der sich selbst als forschenden Schriftsteller bezeichnete, starb im Alter von 90 Jahren am 10. Januar. Und Jörg Kachelmann hat sich digitalisieren lassen. Vielleicht wird er damit unsterblich.
Jörg, ich bin total auf dieses Gespräch von dir und Jörg Kachelmann gespannt. Vielleicht sollten wir uns beide auch mal einscannen lassen in 3D und dann einfach den Podcast komplett von KI generieren lassen. Das wäre auch mal was. Wer weiß, mal gucken.
Ja, so als Urlaubsvertretung kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber in jedem Fall kommen wir natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Wetterextra auf kachelmannwetter.de und YouTube mit der Frage, jetzt juckt die Nase, die sich viele Menschen stellen in den letzten Tagen und auch heute wieder, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Wie er früher einmal war, 30 Grad und mehr und so weiter und so fort. Und man muss sagen, in den nächsten Tagen sieht es ganz und gar nicht danach aus. Das ist der 15-Tage-Trend als Beispiel für Frankfurt, um mal ein bisschen zu erklären, das ist auch durchaus repräsentativ für andere Teile Deutschlands. Diese gezackte schwarze Linie hier, die so gleichmäßig in der Mitte ist, das ist die durchschnittliche Temperatur. Das ist jetzt für 1500 Meter, ist aber wurscht, geht nur ums Prinzip in dieser Jahreszeit in den kommenden 15 Tagen.
Das war der Meteorologe Jörg Kachelmann im Jahre 2011, für die, die uns nur hören, mit einem Stift, mit einem Blatt Papier, und er zeigt in die Kamera quasi mehrere Grafiken, die übereinander liegen, mehrere Graphen, die übereinander liegen. Herr Kachelmann, ich begrüße Sie ganz herzlich im Jahre 2026 in der Leitung. Sie haben nach dem unfreiwilligen Ausscheiden bei der ARD so den Neustart gewagt. War das damals ein ästhetisches Konzept oder aus der Not geboren?
Na, ich mochte das Konzept schon immer, wenn man, die Sachen gibt's leider, noch ein paar sind noch zu sehen. Beim ARD Morgenmagazin ab 1992 waren wir relativ oft unterwegs. Und was ich am liebsten mochte und was ich heute noch immer bei Vorträgen mir wünsche, wenn ich sage, brauchen Sie eine PowerPoint oder einen Beamer und was weiß ich. Ich sage immer, ich hätte gerne eine Flipchart, weil ich bin natürlich ein uralter Boomer zunächst mal. Ich kenne noch so Begriffe wie Hellraumprojektor und noch die Wandtafel früher. Früher habe ich
und
noch
bei uns hieß das Polylux.
Genau, Wandtafeln gemalt. Ich glaube, es ist ein einfaches und gutes Konzept, Dinge erklären zu können. Und ich bin davon nie so richtig weggekommen. Und deswegen war das für mich so eine gute Chance. Ich meine, das haben die Kollegen ja jetzt auf YouTube, auf kachelmannwetter.com immer weiterentwickelt inzwischen, dass man eben einfach Sachen erklärt und auf Papier und malt und rumzeigt und tut. Weil ich habe ja auch immer diesen volkshochschulischen Ansatz gehabt, versucht, den Menschen zu erklären, was da eigentlich im Moment passiert mit dem Wetter. Und deswegen war das für mich keine Not, sondern es war ein Lebenszeichen. Ich hatte ja dann die Gelegenheit, zum Glück noch ganz viele Lebenszeichen senden zu können. Und Riverboat kam nochmal und was weiß ich was. Aber er ist nicht bekloppt. Und auch an alle die, die einen mit der Falschbeschuldigung versucht haben, kaputt zu machen, ihr habt es nicht geschafft, sondern er lebt und versucht immer noch Wettervorhersagen irgendwie zu Gesicht zu bringen.
Aber Sie gehen 15 Jahre später dann plötzlich für mich unbegreiflich den Weg, dass Sie jetzt zum digitalen Avatar auserkoren wurden. Also Sie lassen sich oder haben sich einscannen lassen, können Sie das mal kurz beschreiben, von wem die Idee eigentlich ausging, dass Sie dann jetzt sozusagen im Computer animierbar sind wie so eine Gamerfigur?
Die Idee ging von mir aus, glaube ich, weil ein wichtiger und großer Kunde der Firma sich gefragt hat, wie machen wir das, dass wir wiederum Kunden dieses großen Kunden und Kundinnen irgendwie einen Videowetterbericht zur Verfügung stellen können in einer großen räumlichen Auflösung, zumindest Bundesländerauflösung, vielleicht aber auch Landkreisauflösung perspektivisch, und das möglichst jeden Tag. Und ich mache das schon mal nicht.
Und dann warum? Weil Sie sich mittlerweile nicht mehr schön genug finden, oder?
Ich fand mich nie schön genug, und zwar zu Recht. Ich war immer der hässlichste Moderator im deutschen Fernsehen, okay. Und bin froh, dass ich das nicht mehr feststellen muss. Aber Nee, weil, und das kann auch in der Firma, das kann man niemandem aufs Auge drücken, weil es jeden Tag mehr oder weniger sein muss, weil es 16 Mal sein muss. Das ist eine Strafaufgabe, wenn das einer machen muss letztendlich.
Aber Sie haben doch im YouTube-Kanal, glaube ich, 160.000 Abonnenten, regelmäßig jemanden, der sogar live das Wetter präsentiert. Warum kann man da nicht bei den Kunden einfach, das kann man ja embedden, warum geht das nicht?
16 Mal pro Tag, oder wie viele Bundesländer habt ihr? Ja. Und jeden Tag, wie soll das gehen? Wer soll das machen? Und wir promptern ja nicht. Niemand von uns promptert, oder? Das ist immer die am wenigsten zielführende Beleidigung, die man mir zuteil werden lässt, wenn man sagt, Sie haben ja nur das Wetter abgelesen. Und nichts könnte falscher sein. Ich habe mein Leben lang nirgendwo irgendetwas abgelesen, sondern es ist halt immer spontan aus dem welken Fleisch heraus moderiert. Und die anderen machen das auch so. Die anderen lesen auch nichts ab bei uns, weil das wichtig ist, nichts abzulesen. Man sieht heute bei vielen Fernsehsendern, dass Ablesen vielleicht gar nicht immer die beste Idee ist. Nicht nur beim Wetter.
Und aber jetzt, um das zu verstehen, was Sie machen. Also Sie haben Ihren Körper einscannen lassen und jetzt liest natürlich quasi die künstliche Intelligenz einen Text, den Sie liefern.
Ja.
Und dann mit Ihrer Stimme, mit Ihrem ganzen Gestikapparat. Also Sie haben ja auch sehr ausladende Gesten, so mit der Hand. Ich kann mich noch erinnern, dass Sie dann immer so ganz stark gestikulieren. Das ist ja Ihr Style.
Das ist ein Einladen. Das ist nicht ausladend, sondern einladend, Herr Wagner.
Okay, ja, wie auch immer. Also Sie haben eine sehr starke Körpersprache, die auch individuell ist. Ist das alles jetzt drin im Avatar?
Ich weiß, wir sind jetzt daran, so die ersten Mustervideos zu machen und wir werden es dann bald sehen, wie weit es drin ist. Ich fuchtle ja nicht mehr so. Oder in meinem Alter bekommt man ja die Gliedmaßen kaum noch hoch. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt mit den Armen noch so ausladend sein kann, wie ich es damals in meinen besten Zeiten war. Und aber ich halte sie auf dem Laufenden. Ich glaube, es ist okay. Also was ich schon mal gesehen habe als Muster, ist es okay und sieht es so aus wie ich und hört sich auch einigermaßen so an wie ich. Und ich hoffe, wie gesagt, es ist ja auch wichtig, es soll ja auch nicht mich zufriedenstellen. Das hat ja der Meister Thoma selig richtig gesagt. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Es gab 2023 bei Ihnen in der Schweiz schon mal einen Versuch. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch gültig ist. Also in dem Sinne, dass dort tatsächlich auch noch weiterhin ein Avatar Jade hieß die oder heißt die. Wir können uns das mal kurz ansehen.
M. La Météo.
Bonjour et bienvenue sur M. Le Média. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques dans nos régions. Le temps sera plutôt maussade avec des précipitations à prévoir. La limite de la neige...
Also man muss das beschreiben, dort steht eine ziemlich hübsche Präsentatorin, die in der typischen Handhaltung so die Hände zusammen, statt fehlender Moderatorenkarten hält sie also die Hände so zusammen und zeigt nichts, sondern guckt ganz lieb in die Kamera und liest möglicherweise dann ja den KI-Text ab. Ist das etwas, wo Sie sich jetzt quasi schon mal reindenken könnten, was Ihnen gefällt? Also Sie persönlich als jemand, der wetterbegeistert ist und auch eben, wie Sie sagten, ungern vom Prompter abliest.
Ich habe noch nie vom Prompter abgelesen. Nicht
ja eben.
Ungern. Ja, c'est jade, by the way. It's jade.
Jade,
on okay. Est en Suisse Romandie.
Ja.
Ja, wieso nicht? Also, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, Wetter zu präsentieren. Und wenn man, wie gesagt, wie wir vor der Aufgabe stehen, das für ganz viele Regionen jeden Tag machen zu müssen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie Menschen für diese repetitive Arbeit letztendlich traurig machen zu wollen, weil das würde die traurig machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt zu unseren Kolleginnen und Kollegen gehen würde und sagen würde, ihr müsst jetzt 16 Mal pro Tag oder wie viel irgendwie 1,30 machen und noch mit einem bestimmten Hintergrund dazu, was die Leute besonders interessiert, dann ist das eine Aufgabe, die wahrscheinlich möglicherweise eher zu Kündigungen führen würde und nichts läge mir ferner, als das herbeiführen zu wollen.
Sie sind ein bisschen ausgewichen, aber ich verstehe das, weil Sie ja schließlich jetzt sich dazu entschieden haben und Sie können ja jetzt nicht den Rückzieher machen, es ist klar, aber ist es nicht das verwehte Haar auf Hiddensee zum Beispiel mit dem Puschelmikrofon, dass jemand, der Sie dann sieht, wirklich glaubt, was er dort präsentiert bekommt, nämlich fachkundiges Wetter, die Prognose für die nächsten Tage und dass so ein Avatar eher dann, ich meine, Sie kritisieren immer die verschiedenen Wetter-Apps, die eigentlich Gurken-Apps sind, ne? Also die irgendwie gewürfelt haben, um dann Temperaturen auszuwerfen. Nee. Ist das nicht dann quasi der Schritt zurück in diese Beliebigkeit?
Nee, die Qualität ist ja gut. Das ist ja, mein Avatar wird nicht sagen, dass es einen Höllensommer gibt oder dass jetzt am letzten Freitag irgendwie Lebensgefahr war und so. Also ich bin schon sehr stark Content gesteuert und der Content, der Inhalt muss gut sein und das wird er sein, das wird er auf alle Fälle sein und ich finde, wie gesagt, bei uns, wir haben viele Diskussionen auch intern gehabt und ist das eine gute Idee und welche Schindluder kann man dann mit meinem Avatar treiben und welche Katastrophen können passieren letztendlich und wenn ich gucke, was mit meinen prominenten Kolleginnen und Kollegen, die heute noch ernsthaft prominent sind und nicht mal Ex-Prominente sind, was all diese Fake-Werbungen überall sind und so, ohne dass die irgendeinen Beitrag dazu geleistet haben, ohne dass die irgendeinen, aber also es passieren jetzt schon so viele furchtbare Dinge, dass wir uns dann am Ende gesagt haben, okay, die furchtbaren Dinge passieren wahrscheinlich ohnehin, ob jetzt einen offiziellen Avatar gibt von mir oder nicht und da ist das kontrolliert und entsprechend habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich habe auch immer versucht, Zeit meines Lebens immer auch Sachen zuerst zu machen am liebsten. Also wenn jetzt zum Beispiel schon 5 andere das gemacht hätten, 5 andere Wetterfuzzis jetzt auch schon das gemacht hätten, dann hätte ich sicher nicht gemacht. Aber da ist meines, kann immer ein Zeichen sein, dass es eine besonders gute Idee ist, wenn es noch niemand gemacht hat. Es kann aber natürlich auch sein, dass es eine besonders beschissene Idee ist, wenn es noch niemand gemacht hat. Aber es ist zumindest das erste Mal, dass es einer macht. Und ich find's originell und lustig, die Idee. Letztendlich bin auch froh, dass der Kunde das so annimmt, weil, wie gesagt, die Herausforderung an uns war, wir hätten gerne für jedes Bundesland jeden Tag einen Video-Wetterbericht von 1,30. Ich weiß, dass wir das so nicht leisten können, ohne dass ich, wie gesagt, die Gefahr auf mich nehme, dass Leute sagen, mir ist diese Arbeit so repetitiv jeden Tag und dann soll es doch, wenn möglich, immer derselbe sein natürlich. Wir wollen ja auch einen Wiedererkennungseffekt haben. Das ist nicht leistbar. Und jetzt, wo diese moderne Welt da ist und wo jetzt diese Möglichkeit da ist, habe ich sie dann ergriffen. Der Kunde hat das auch ausgehalten, da ich gesagt, ja, okay, dann probieren wir das mal aus und jetzt probieren wir es aus.
Sagen Sie noch was zu dem Kunden. Der ist ja nun nicht deutschlandweit so gängig und bekannt. Eine Bude aus Düsseldorf, sage ich erstmal despektierlich.
Das ist nicht der Kunde. Das ist nicht der Kunde. Die haben nur die Erfahrung. Die machen ganz viel. Das ist sozusagen nur, die haben das Know-how, damit wir das für den Kunden machen können.
Wer ist denn der Kunde?
Der Kunde ist ein großer weltweiter Konzern.
Den Sie jetzt nicht nennen wollen? Weil
Nein, natürlich nicht. Wo kämen wir hin?
Na, damit man Sie sieht. Wo sieht man Sie denn dann?
Die Kunden des Kunden sehen mich.
Sagen Sie es einfach, wo man Sie dann sieht. Also wenn man Sie jetzt, ab wann?
Wir werden es nicht öffentlich sehen. Also diese Kunden des Kunden sind ein geschlossener Benutzerbereich. Und vielleicht wird irgendeiner der Kunden mal bei Wagner anrufen und sagen, ich habe den gesehen, da, und hält dann das Handy in die Luft, in die Kamera.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, dass man sie dann zumindest öffentlich, regelmäßig, verlässlich mit ihren Informationen irgendwo.
Nee, dafür haben wir ja Fabian Runau und Lars Dahlstrom. Ich meine, wir haben ja dieses Outlet auf YouTube und,
ja,
und
eben.
Anderswo letztendlich. Dafür braucht man mich und dafür braucht es den alten Sack jetzt wirklich nicht.
Aber jetzt habe ich meine Kundschaft quasi so angefixt, jetzt müssen sie uns verraten, wie man da rankommt.
Die sollen nicht daran kommen. Die Kunde, wie gesagt, ich bin ja, das ist ja für eine spezifische B2B-Aufgabe in meiner Firma eine Lösung. Die ist gar nicht für euch. Die ist gar nicht für die Plebs da draußen, sondern es ist eine, die gebenedeiten Mägde dürfen das sehen, die Kundinnen und Kunden des Kunden.
Okay, das wird sich irgendwann mal auflösen, dieser Nebel. Ja. Aber jetzt noch eine wirkliche Frage, über die Sie sich ja bewusst sein müssen. Endet die Lizenz mit Ihrem Tod oder haben Sie Hoffnung, dass man sie in alle Ewigkeit, solange es das Netz gibt?
Das weiß ich nicht. Das zieht mir auch ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, am Arsch vorüber. Das sollen dann die entscheiden. Das werde ich vielleicht in mein Testament noch reinschreiben oder wie auch immer. Mir ist das völlig, ich glaube, also aus jetziger und heutiger Sicht ist mir das einerlei, wenn ich auch noch als toter Mensch in dieser Form wieder auferstehe, so be it. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das stören würde. Ich befürchte ja, dass ich es weder von oben noch von unten sehen kann. Es wäre ja schön, wenn es in irgendeiner Form weiterginge. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es dann einfach so vorbei ist und dass ich nicht mehr sehe, was passiert. Und wenn ich sehen könnte danach, was passiert, dann hätte ich, glaube ich, kein Problem damit, dass es einfach weiterläuft. Aber das entscheidet wiederum der große Kunde, ob er seinen Kundinnen und Kunden wiederum einen de facto toten Avatar vorsetzen will. Ich weiß, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie es mich dahin rafft, ob irgendwie ein langes, jahrelanges Siechen ist, wo man auch zugucken muss, wie alles ganz furchtbar ist und so, und wo dann die Differenz zum Avatar immer größer wird, oder ob es mich einfach so irgendwie vom Stuhl haut. Das, ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die da kann ich nur spekulieren. Aber mir ist es eigentlich wurscht. Also wenn ich nicht mehr da bin, ja, mach doch.
Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz ein postmortales Persönlichkeitsrecht gibt, aber ich wünsche Ihnen auf alle Fälle ein langes Leben, dass Sie also diese Frage weit hinausschieben können, ob es auch eine Lizenz nach dem Tod, nicht zum Töten, sondern nach dem Tod gibt für Sie. Ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch und wünsche Ihnen nach wie vor die Aufmerksamkeit, die Sie mit Ihrem Wetterdienst quasi verdienen. Ich nutze ihn auch, das kann ich hier sagen, das muss ich vielleicht auch sagen. Ich bezahle Ihre App, das als Transparenzhinweis, aber nichtdestotrotz waren das jetzt unabhängige Fragen. Vielen Dank, Jörg Kachelmann.
Vielen Dank, dann kann ich ja heute wieder zum Sashimi schreiten, wenn ich das jetzt weiß, dass Sie mir das ermöglicht haben. Danke.
Wie lässt sich die Rundfunkfreiheit bewahren, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer häufiger in der Kritik steht, bis hin zu Gerichtsverfahren? Das war das aktuelle Thema der 22. Frankfurter Medienrechtstage vom 14. bis 15. Januar in Frankfurt-Oder an der Via Drina. Das ist organisiert worden vom Studien- und Forschungsschwerpunkt Medienrecht unter der Leitung von Professor Dr. Johannes Weberling, unter anderem in der Kooperation mit der KAS, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Teilnehmer war auch der Medienwissenschaftler Professor Dr. Stefan Ruß-Mohl, bekannt nicht nur bei Medieninteressierten durch die Freie Uni, durch die Universität Lugano und das Europäische Journalismus-Observatorium. Ich begrüße ihn jetzt in der Leitung gemeinsam, und zwar natürlich mit der Frage, warum hat man Sie denn überhaupt konkret eingeladen? Ist das ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen aktuell?
Also ein Forschungsschwerpunkt ist es ganz bestimmt nicht. Ich glaube, es ging den Veranstaltern darum, auf dem Podium noch einen Medienwissenschaftler sitzen zu haben, nachdem dort neben mir und vor mir Andreas Halbach und Alexander Teske dran waren und die beide aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Der eine von der Tagesschau und der andere von ZDF Frontal. Und beide Insider wissen, aber sehr auf ihren Einzelfall bezogen präsentiert haben. Und dann war die Idee wohl, dass ich quer dazu ein paar Eindrücke zum verengten Meinungsspektrum oder überhaupt zum verengten journalistischen Spektrum beisteuern sollte. Und das habe ich dann getan. Ich habe es aber sehr autobiografisch gemacht, sehr bewusst. Und damit angefangen, dass ich mir lange überlegt habe, das hat auch mich eine schlaflose Nacht gekostet, was ich den Medienrechtlern überhaupt als Verwaltungswissenschaftler mit sozialwissenschaftlichem Ausbildungshintergrund sagen sollte. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, dass ich damals Verwaltungswissenschaft als Studienfach gewählt habe, weil ich mich mit Bürokratie und Verwaltung journalistisch beschäftigen wollte und dass jetzt 50 Jahre später ich den Eindruck habe, dass im Journalismus immer noch sehr wenige Kolleginnen und Kollegen eine Ahnung davon haben, wie Bürokratie funktioniert, obwohl zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle einem der drei großen Bürokratiemonster ausgeliefert sind. Also die zwei anderen sind sicherlich unser föderales politisch-administratives System und das dritte Bürokratiemonster ist die Brüsseler EU. Und alle drei im Zusammenwirken wären sehr intensiver journalistischer Aufmerksamkeit wert, aber dazu erfährt man, außer dass man Entbürokratisierung fordert, so gut wie nichts. Und das ist schon mal das erste Berichterstattungsdefizit, wo gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen vielen Ressourcen, die er hat, segensreich wirken könnte, wenn er sich dieses Themas annehmen würde, aber damit müsste er sich auch mit sich selber beschäftigen, öffentlich, und das tut er eher ungern. Ja, ergänzend zum gestrigen Auftritt möchte ich noch, dass ich auf die Situation in der Schweiz verwiesen habe. Da droht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja eine Halbierungsinitiative über die Volksabstimmung. Sowas gibt's in der Schweiz. Und das finde ich insofern schade, weil ich eigentlich möchte, dass man vermehrt auf den Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Vorbild guckt. Der macht nämlich in 4 Sprachen Hörfunk und in 3 Sprachen Fernsehprogramm. Und wenn man die Mittel, die er zur Verfügung hat, vor diesem Hintergrund sieht, dann macht er das im Vergleich zu ARD und ZDF sehr professionell. Was eben auch, glaube ich, wichtig ist, sind die Publikumsräte, die es dort gibt und die dafür sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz doch ganz anders in der Bevölkerung verankert ist, als das bei uns mithilfe der Rundfunkräte der Fall ist. Ein weiteres Stichwort war noch die Berichterstattung über Europa. Ich kann mich nur wundern, warum alle Medien tagtäglich Trump rauf und runter beten und so wenig Aufmerksamkeit unseren Nachbarländern widmen, wobei man in ganz vielen Fällen, wenn man hinschauen würde und wenn man Korrespondenten dort hätte, und die könnte sich zumindest für öffentlich-rechtliche Rundfunk dann doch in größerer Zahl leisten, wenn man hinschauen würde, dann könnte man in Schweden, in der Schweiz, in den Niederlanden und anderswo sehr, sehr vieles lernen, was uns helfen würde, unsere eigenen Probleme zu bewältigen. Und auch da gibt es für mich ein sehr verengtes Spektrum. Leider, was vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja Europa weiter aufbauen wollen und gerade jetzt in der Konkurrenz zu den USA und China da auch liefern müssen, wenn wir wollen, dass unsere Freiheit und unsere Demokratie erhalten bleibt, dann müssen wir an der Stelle, glaube ich, nachbessern und sehr viel mehr tun, als wir bisher getan haben.
Herr Professor Husmul, wie sehen Sie denn die Diskussion um ein verengtes journalistisches Spektrum persönlich?
Also ich sehe, dass es dieses verengte Spektrum gibt, sonst hätte ich mich da in Frankfurt nicht aufs Podium gesetzt. Das ist aber jetzt nicht allein ein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern das ist ein Problem unserer gesamten Medienlandschaft. Es gibt einen Kollegen in Mainz, den Marco Maurer, der hat dazu eine sehr interessante Untersuchung gemacht und die Medien in 4 Quadranten eingeteilt. Und wenn er dann diese 4 Quadranten anguckt, dann sind ungefähr 90% aller Leitmedien, aller Mainstream-Medien in einem dieser 4 Quadranten. Und das ist der Quadrant, der sozialstaatlich ausgerichtet ist. Und was war die zweite Geschichte? Ich muss jetzt selber nachdenken, dass ich das noch zusammenkriege. Also jedenfalls nicht im konservativen Lager und nicht im marktwirtschaftlichen Lager. Und in dieser Doppelung, wo die überall nicht vorhanden sind oder nur in Spurenelementen bei Springer zum Beispiel vorhanden sind, da würde ich schon ein großes Problem der Verengung sehen. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich persönlich sehr stark den Eindruck, dass im Kampf um kulturelle Hegemonie das links-grüne Lager sehr stark geworden ist. Das kann man auch mit bestimmten Zahlen belegen, wenn man möchte.
Welche Ursachen sehen Sie denn dafür, dass es diese Verschiebung im Meinungskorridor gegeben hat, beziehungsweise dass andere Meinungen vielleicht dann doch über den Tellerrand der Meinungsbildung hinausfallen?
Dafür gibt es so mannigfaltige Ursachen, dass es gar nicht sehr sinnvoll ist, jetzt einzelne Dinge aufzuzählen. Was mir persönlich im Blick auf Verengung des Meinungsspektrums auch große Sorge macht, ist einfach, wie stark bei uns der Politikjournalismus und auch der Sportjournalismus dominiert und wie wenig Wissenschaftsjournalismus und wie wenig Medienjournalismus es bei uns gibt, obschon die Wissenschaften, der Wilhelm Hennis hat mal davon gesprochen, dass sie eine Lebensbestimmungsmacht sind, und das gilt 40 Jahre nachdem er das gesagt hat, sicherlich noch mehr in Zeiten von KI und Internet, als es zu seiner Zeit gegolten hat. Und dasselbe würde ich für die Medien auch sagen, dass das eine Blackbox ist, wo man so gut wie nichts drüber erfährt, wie sie funktionieren und wer im Hintergrund steuert, welche Inhalte die Journalisten an die Öffentlichkeit geben. Das sind für mich Dinge, wo sich das Spektrum auf eine sehr gefährliche Weise verengt hat und wo man auch Tür und Tor öffnet für Fake News, für Trolle, für Propaganda. Und um da noch eins draufzusetzen, was ich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt nicht verstehe, ist, dass er sich um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Russland und aus der Türkei so wenig kümmert. Denn was tun die? Die tun dasselbe, was ich gemacht habe, als ich im italienischen Sprachraum unterwegs war und noch nicht richtig Italienisch konnte. Die gucken ihre Fernsehsender in ihrer Sprache an. Und da kriegen sie aber anders als ich. Ich habe ARD und ZDF und Dreisat und Schweizer Fernsehen gekriegt. Die kriegen Erdogan-Propaganda oder sie kriegen Putin-Propaganda. Und das nehmen sie dann ungefiltert auf und verbreiten natürlich auch, weil sie sind ja doch zahlreich vorhanden in unserem Land, dass sie unter ihresgleichen und auf die Art und Weise sind wir über einen Umweg dieser Propaganda ziemlich hilflos ausgeliefert und kein deutscher Journalist kümmert sich darum so richtig. Also ich spitze jetzt natürlich zu.
Aber nochmal zu der Ursache. Sehen Sie da eher eine zufällige Verschiebung oder gibt es da Menschen im Hintergrund, die Interesse haben, dass sich dieses journalistische Spektrum verengt?
Also beides. Es gibt sicherlich Leute, die sehr strategisch denken und daran über Jahre, Jahrzehnte gearbeitet haben. Also der Marsch durch die Institutionen, das war schon ein links-grünes Programm im Rückblick. Und auf der anderen Seite, denke ich, aber gibt's auch sehr viel Herdentrieb und es gibt auch sehr viel Karrieredenken, das dazu führt, dass man ja nicht allzu oppositionell agiert, sondern sich eben dem fügt, was man als Mainstream wahrnimmt innerhalb der Redaktion. Und auf die Art und Weise entsteht dann auch dieses verengte Meinungsspektrum, das wir, glaube ich, doch schon haben. Wobei wir inzwischen auch Gegenbewegungen haben. Also Tichy und Nius und wie sie alle heißen, würde es wahrscheinlich nicht geben, wenn das alte, breitere Meinungsspektrum immer noch da wäre.
Jetzt ist ja, wir haben ja auch so ein bisschen uns im Vorfeld über die Boomer unterhalten. Und was mir so aufgefallen ist, gerade bei den Älteren ist es ja noch diverser. Also könnte man sagen, es fehlt an Diversität und müsste man mit mehr Diversität dagegen steuern, eben halt innerhalb dieser Medienstrukturen, egal jetzt, ob es ein privates Medienhaus ist oder auch ein öffentlich-rechtliches. Wie sehen Sie das? Wie könnte man dagegen steuern gegen diese Entwicklung?
Ja, Diversität ist natürlich so ein zweideutiges Modewort. Also auf der einen Seite wird es ja von denjenigen propagiert, die eben bestimmte Minderheiten öfters in den Medien sehen wollen. Und das war sicherlich auch ein sehr berechtigtes Anliegen. Und das ist auch, wenn es zum Beispiel um Behinderte geht, immer noch ein sehr großes und wichtiges Anliegen. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die Diversität befürworten, sehr oft auf dem zweiten Ohr taub und sehen das eben nicht so, dass man versuchen sollte, ausgewogen und beide Seiten berücksichtigend über Gaza und Israel zu berichten und dass man einfach nicht allein Aktionismus und Aktivismus betreibt zu Lasten einer breiten Information und zu Lasten das Publikum hätte eigentlich einen Anspruch, beide oder mehrere Seiten vorgeführt zu bekommen und nicht allein die aktivistische Position des jeweiligen Journalisten in den Vordergrund gerückt zu bekommen. Und da krankt im Moment sehr vieles dran im Journalismus. Und deshalb verengt sich auch das Spektrum, glaube ich.
Ich präzisiere meine Frage noch einmal. Mit Diversität meinte ich vielleicht jetzt gar nicht eine Diversität in Form von Minderheiten, sondern eher auch eine Diversität in einer Mischung zwischen Leuten, die aus einem eher akademischen Umfeld kommen und Leuten, die aus einem, ich sage jetzt mal, Arbeitermilieu kommen. So war es ja früher mal. Ich komme nämlich aus einem Arbeitermilieu und ich habe öfters mal mit Augenrunzeln oder Stirnrunzeln daneben gestanden. Also wenn man sich zum Beispiel mal bei einer Journalistenschule beworben hat, wie doch da die Vorgänge sind und auch das Selbstverständnis ist. Dann ist es aber nur mein subjektiver Eindruck und ich weiß nicht, ob der unbedingt stimmt. Deswegen meine Frage an Sie.
Also ich würde Ihnen voll und ganz recht geben, dass die Fokussierung auf Akademiker in den Redaktionen, das ist kein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alleine, das ist auch in anderen Redaktionen so, dazu führt, dass man die Welt sehr selektiv nur noch wahrnimmt und eben sich in den Alltag und in das Arbeitsleben von normalen Arbeitern oder Angestellten kaum noch reindenken kann. Und das ist, glaube ich, schon auch ein ganz großes Problem. Und das ließe sich relativ einfach beheben, indem man einfach bei der Personalrekrutierung guckt, sind da dann nicht auch interessante Leute drunter, die keinen Studienabschluss haben und denen eine Chance gibt. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass man Journalismus wenn man ein bisschen Talent hat, relativ schnell lernen kann. Und was die Journalisten viel mehr bräuchten und was man nicht so schnell lernen kann, ist Fachwissen in einem bestimmten oder in zwei oder drei bestimmten Feldern, in denen sie Bericht erstatten. Aber auch da bewegen wir uns im Moment in die falsche Richtung. Soll heißen, dieses Fach- und Expertenwissen war schon mal in den Redaktionen, als sie noch größer waren und weniger gespart werden mussten, viel ausgeprägter, als es jetzt ist, wo man wieder nach Generalisten sucht, nach Leuten, die über alles jederzeit Bericht erstatten können und jeden Kanal bedienen können, aber im Grunde genommen von dem, worüber sie Bericht erstatten, keine Ahnung haben. Ganz großes Problem, und dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Fachredaktionen auflöst oder reduziert, ist natürlich ein Skandal.
Sie haben vorhin News erwähnt, das Portal von Julian Reichelt, Ex-Bild-Chefredakteur, der dort eine Nische gefunden hat, um, ich sag mal, eher polternden Journalismus zu machen. Halten Sie das für eine zulässige Form der Meinungsäußerung?
Also ich bin sicherlich kein Freund von Reichelt und von News und von der Art und Weise, wie er Journalismus macht. Aber ich würde schon konzidieren, dass für unser System, für unser Mediensystem, für unsere Demokratie es durchaus wichtig ist, dass es solche Leute gibt und dass wir das Berichterstattungsmonopol nicht dem linksgrünen Kartell überlassen. Und insofern bin ich froh, dass es Reichelt gibt, auch wenn ich weder News ständig gucke, noch sonst den Journalismus, den er macht, wirklich persönlich gut finde. Also was ich gut finde, habe ich in meinem Journalismus-Lehrbuch festgehalten. Und da kann man das nachlesen. Und ich glaube, jeder, der das nachliest, wird verstehen, dass ich kein großer Fan von Reichelt bin. Aber ich bewundere ihn in gewisser Weise schon, was seinen Erfolg anlangt. Und ich finde auch, dass er schon da und dort auf Fehlentwicklungen hinweist, wo ich mir wünschen würde, dass die FAZ und der RBB und wie sie alle heißen, auch darauf hinweisen würden.
Meint der Medienwissenschaftler Professor Dr. Stefan Ruß-Mohl. Vielen Dank für die Gelegenheit, Sie zu diesem Thema interviewen zu dürfen.
Ja, auch herzlichen Dank. Ich fand das ein ganz spannendes Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Die brennenden Hörermails.
Also schon etwas weiter fortgeschritten in dieser aktuellen Folge vom Medienhölle-Podcast geht es wieder zur Hörerpost, den brennenden Hörermails. Und Jörg, ich habe dir da auch wieder ein paar Kommentare von den radioforen.de mit rausgesucht. Da hat zum Beispiel der User Radio Folgendes geschrieben: Macht ihr in einem der nächsten Medienhölle-Podcasts was zum Ende von BR Puls? Und ich würde mir auch ein Interview mit Hans-Jürgen Rosenbauer mal wünschen und konkret, wie es ihm persönlich geht und wie er die Entwicklung des RBB empfindet und ob er nicht unendlich traurig ist.
Also das muss man da nochmal betonen. Wir sind offen für alle Vorschläge. Wenn Sie uns denn anfixen, dann machen wir das gerne. Bei Hans-Jürgen Rosenbauer verweise ich einfach auf ein Interview, das ich anlässlich seines 80. Geburtstags in meinem Kanal auf YouTube gemacht habe. Jörg Wagner heißt der, oder Antenne Erden. Da mal schon mal nachgucken. Dann zu Puls kann ich sagen, dass ich Puls lange nicht beobachtet habe. Das war 2006, als der Vorschlag gemacht wurde, aus dem BR heraus Puls statt BR Klassik auf UKW zu setzen. Da gab es unwahrscheinlichen Protest, auch seltsamerweise vom VPRT, dem Verband Private Rundfunk und Telekommunikation, heute VNet, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Das zog sich dann bis 2017 hin und dann hat der BR gesagt, nee, wir bleiben ein digitales Programm, wie es damals genannt wurde, Puls, und nun kam ja das Ende.
Ja, also Puls ist in der Tat ein interessantes Thema, denn man ist sich ja nicht unbedingt bei der ARD einig, wie man nun jetzt zukünftig auf die Jugend zugeht.
Ja, das war in Verbindung mit dem Reformstaatsvertrag, den die Medienpolitik, ich glaube, am 1. Dezember in Kraft gesetzt hat, 1. Dezember 2025. Darin ist die Formulierung, dass Radioprogramme gestrichen werden müssen. Da gibt es so einen Schlüssel. Alle Landesrundfunkanstalten dürfen mindestens 4 Radioprogramme machen. Dann je nach Einwohnerzahl dürfen sie ein Programm mehr machen. Ich glaube ab 6 Millionen. Und dann, wenn sie eine Mehrländeranstalt sind, dann dürfen sie nochmal pro Bundesland ein Radioprogramm zusätzlich machen. Und der BR hat nachgerechnet und hat gesagt, wir haben zu viel Programme. Zwar, ich weiß nicht, jetzt UKW hätte das alles noch geklappt, aber auch die linearen Radioprogramme, die über DAB Plus verbreitet werden, werden damit eingerechnet. Also hier musste der BR handeln und hat dann letzten Endes Puls geopfert.
Ja, aber gut, auch wenn das Thema jetzt von uns recht weit entfernt ist, wir sind ja an und für sich Berliner, ist uns doch der Wunsch der Medienhölle Kundschaft Befehl und da werden wir jetzt drauf eingehen.
Puls Radio. Puls. Netzfilter. Die Frage. Die Lösung. Spielwiese.
Der Zoo. Und das Radio nicht riecht.
Plattenbau. Die Musik. Kompetenz.
Hochfahren.
Lieblingsplatten. Die Fat Tony Show. Die Liquid and Maniac Show. Die OK Kid Show. Die Roger Reckless Show. Dicht und ergreifend.
Kraftclub Show. Sportflow Show.
New York City.
Sanft und sorgfältig.
Schach und Wasabi. Skip Intro.
True Kleinkram.
Vorsicht! Ein Mähn geht um!
Das Netzlexikon. Ich wär so gerne wie der Grandler. Ein Bayer zu drüben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Puls Radio sagt Servus. Das Programm von Puls Radio geht am Dienstag, dem 13. Januar um 10 Uhr vormittags off-air. Vielen Dank, dass ihr uns über all die Jahre gehört und begleitet habt. Wenn ihr weiterhin über junge Musik aus Bayern und Deutschland informiert bleiben wollt, folgt gerne der Puls Musikanalyse und der Puls Startrampe auf Instagram, TikTok und in der ARD Mediathek. Tausend Dank für die schönen Radiojahre mit euch.
Puls. Diese.
Alles sendet, aber nie die Musik. Alles sendet, aber nie die Musik.
Radio.
So schaut's nämlich aus.
Und nun begrüßen wir Florian Meyer-Havranek in der Leitung. Florian, wie hast du die Nachricht von der Abschaltung von BR Puls mitgeteilt bekommen?
Ja, das ist schon ein bisschen her, also im vergangenen Jahr. Da wurde uns das mitgeteilt, dass Puls Radio nicht weitergeht. BR Puls, also die Jugendredaktion des Bayerischen Rundfunks, das wird ja fortgesetzt und wir haben schon seit längerem einen starken Fokus auf Digitalformaten gesetzt. So. Und mit der ganzen, ich sage jetzt mal, medienpolitischen Entwicklung, mit aber auch vielen Entscheidungen, so die es in den Jahren vorher auch schon gab und sowas, war ich zu dem Zeitpunkt, als wir das erfahren haben, dass es eben mit dem Radio nicht weitergeht, schon super traurig, weil es einfach ein cooles Projekt ist, an dem wir jetzt jahrelang genau alles zusammengenommen, jahrzehntelang auch gearbeitet haben, auch mit einem großartigen Team. Aber man muss schon auch sagen, so die Rahmenbedingungen waren jetzt auch nicht die einfachsten. Und es hat auch vorher quasi jetzt schon die Zeichen waren dafür gesetzt, dass es mit dem Radio jetzt nicht unbedingt noch so lange weitergeht. Und genau, dass die Entscheidung jetzt getroffen wurde, also wir haben es auf eine Art erwartet, aber es hat uns schon hart getroffen, das kann man schon sagen, ja.
Wie lange hat es diesen Radiosender ungefähr gegeben? Also der Vorgänger war, glaube ich, OM3. Aber das müssten 15 Jahre insgesamt gewesen sein, oder habe ich mich da verlesen? Ja.
Also insgesamt das Jugendradio im Bayerischen Rundfunk waren 22 Jahre. Und Puls gab es seit 2013.
Ja, okay, doch so lange. Dieser Rückzug, wie hast du diesen Rückzug mitgestaltet?
Ich habe es gerade schon gesagt, also Radio ist eines von, ich sage jetzt mal, 10 bis 15 Formaten. Es variiert immer sowas gewesen. Und wir haben seit längerem schon einen Fokus stark aufs Digitale gelegt. Also das haben wir schon 2016, dann mit dem Start von Funk haben wir uns ja auch mit Produktionen beteiligt, haben Formate wie Die Frage oder Das schaffst du nie und ein fiktionales Format, das auf Snapchat erst recht stark war und jetzt auf TikTok sehr, sehr groß ist, ein Just Myself heißt es, mitgeprägt. Deshalb, sag ich mal, haben wir den Wechsel oder jetzt auch dann das Aus immer damit begleitet, dass wir gesagt haben, so, das ist sehr schade, und gleichzeitig erreichen wir die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen in Bayern und darüber hinaus halt effizienter und besser, wenn wir auf digitale Formate setzen im Vergleich zu den Radioverbreitungswegen, die uns gegeben waren.
Was ja auch schon so eine Art Abschied auf Raten war, nicht? Also es war zum Schluss auch nicht mehr moderiertes Programm, wenn ich das so richtig gesehen habe.
Ja. Also 2013 sind wir sehr stark, kann man schon sagen, ne? Sehr stark mit dem Wunsch auch gestartet, dass wir irgendwann auf UKW gehen. Das gab dann mehrere Entscheidungen. Es ist nicht dazu gekommen, dass wir auf UKW gegangen sind. Wir sind immer auf DAB Plus geblieben und mit jeder Entscheidung quasi, dass uns die Möglichkeiten einer starken Radioverbreitung quasi verwehrt wurden, haben wir gesagt, dann setzen wir eben einen Teil unserer Ressourcen, und so ist es dann im Schrittweise immer weitergegangen, eben dafür ein, dass wir im Digitalen eine junge Zielgruppe einfach viel besser erreichen können. Genau, also da kann man schon davon reden, dass es dann auch selbst mitgestaltet war in der Redaktion, auch wirklich eine aktive Entscheidung, die Ressourcen dann einfach für Digitalformate zu verwenden.
Nun ist Pult als lineares Radioprogramm am 13. Januar 2026, kurz nach 10 Uhr, offiziell gestorben. Aber wie geht es nun vielleicht weiter für die Hörerinnen und Hörer und für die Belegschaft und vielleicht auch für Sie?
Ja.
Hat der BR da Perspektiven aufgezeigt?
Ja, also das konnten wir super mitgestalten, muss man schon sagen. Genau, wir hatten ja jetzt im vergangenen Jahr einfach auch schon kein moderiertes Programm mehr. Das heißt, es haben jetzt auch schon nicht mehr sehr viele Leute dran mitgearbeitet, aber auch vorher schon haben wir uns wirklich drum bemüht, auch wenn es immer, sage ich mal, eine sehr subjektive Entscheidung dann von jedem Mitarbeitenden im Einzelnen ist, irgendwie wo es hingehen soll und wo man auch weiter mitarbeiten will, dass wir Einsatzmöglichkeiten im Bayerischen Rundfunk finden oder noch besser Einsatzmöglichkeiten, also in unserer Redaktion. Und unsere Redaktion gibt es ja weiter, also wir sind weiter dran, eine junge Zielgruppe für den Bayerischen Rundfunk und für die ARD, im Speziellen für Funk, zu erreichen. Und da konnten ganz viele Leute wirklich in neuen Projekten, die wir im Digitalen auch im vergangenen Jahr hochgezogen haben, anfangen. Wir haben zum Beispiel jetzt nach dem Sommer haben wir ein neues Format gestartet auf YouTube, das heißt Puls Gaming Analyse. Da analysieren wir so Gaming-Trends auf YouTube, erst in Langform, jetzt auch auf YouTube Shorts. Da haben einige angefangen. Wir haben natürlich auch ein paar Leute in andere Redaktionen im Bayerischen Rundfunk vermitteln können, wo natürlich auch weiter lineares Radio gemacht wird. So. Also da sind ja auch große Talente irgendwie entstanden. So. Und andere haben auch in anderen Formaten, sag ich mal, bei uns Einsatz gefunden, zum Beispiel die Puls-Startrampe. Da werden wir quasi so diese Musikförderung, die Nachwuchsarbeit, dieses Künstlerinnen entdecken, in einem digitalen Kontext fortsetzen. Also da geht so diese Nachwuchssucharbeit, diese Musikliebe auf Instagram und TikTok weiter. Genau, da arbeiten auch ganz viele. Also wir konnten es wirklich aktiv mitgestalten und haben da ganz gute Ergebnisse, finde ich, erzielt insgesamt.
Nun ist ja klar, warum Puls auch abgeschaltet wurde, wegen des neuen Reformstaatsvertrags, weil der BR nur eine bestimmte Anzahl von linearen Radioprogrammen veranstalten darf. Aber ich komme ja auch aus einer Generation noch, als Jugendliche freiwillig Radio hörten. Ist das mit Blick auf die heutige Jugend ein nostalgisches Gefühl, oder beobachten Sie nicht vielleicht auch wie ich, dass Jugendliche, wenn sie ein richtiges Radioangebot hätten, auch Live-Radio hören wollen würden, und dass hier vielleicht eine Entwicklung eingeschlagen wird, die dummerweise gerade auch den Nachwuchs für das lineare Radioprogramm der Erwachsenenprogramme abrupt stört, würde ich mal so sagen.
Ja.
Wie sehen Sie
also
das?
Die Zeiten sind auf jeden Fall andere, ne? Das muss man schon sagen. Es gibt ein viel breiteres Medienangebot und einfach mehr Konkurrenz durch Social Media. Also das brauche ich ja nicht alles aufzählen. Also man kann schon erkennen, dass die Akzeptanz von dem linearen Radio in der jungen Zielgruppe weniger wird, auch über die Jahre weniger. Und gleichzeitig ist es ist sie immer noch relativ hoch. Also es gibt immer noch viele junge Leute, die auch Radio hören. Das muss man schon sagen. So, also weil jetzt unser Radio aus ist, will ich da nicht sagen, dass es irgendwie, also kein Abgesang aufs Radio für junge Leute anstimmen. Für uns war es halt so, sage ich mal, die schwierige Entscheidung in dieser medienpolitischen Lage auch einfach eine strategische Entscheidung zu treffen. Wir haben mit Bayern 3 zum Beispiel auch einen Radiosender, der sehr, sehr gut junge Leute auch erreicht, der also wirklich eine hohe Zustimmung auch bei einer wirklich jungen Zielgruppe hat. Und deshalb würde ich sagen, also bin ja auch viel im Austausch mit jetzt anderen jungen ARD-Programmen so. Da gibt's schon weiter eine Nachfrage für junges Radio. Mit unseren Möglichkeiten, sage ich mal, finde ich es jetzt aber schon richtig, auch dass wir gesagt haben, mit den Ressourcen, die ja auch nicht weg sind, sondern die wir dann ins Digitale verschieben konnten, strengen wir uns da lieber an, zum Beispiel mit Puls Startrampe oder mit einer Gaming-Analyse auf YouTube, einfach dort die Zielgruppe besser und effizienter zu erreichen.
Wie ist denn da so eine Signalwirkung von anderen Jugendwellen? Das würde mich noch mal ein bisschen näher interessieren. Also heißt das, die anderen Landesrundfunkanstalten halten auch an der Jugend fürs Radio fest? Und andersrum gesagt, also Bayern 3 bleibt dann in Bayern quasi in Zukunft das Jugendprogramm oder wird es dann extra Jugendfenster geben? Oder gibt es auch Bestrebungen, ich weiß nicht, ob man sowas sagen kann, ja, oder ob du sowas sagen kannst, vielleicht ausstrahlend, wie man das von Cosmo ja kennt, diesem multikulturellen Angebot, dann sternförmig eine Jugendwelle zu gestalten. Das würde uns doch interessieren.
Hm. Genau, also Bayern 3 ist ein junges Radio. Ob die jetzt also deshalb ihr Programm groß verändern und so, also da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Aber die sind ja jetzt schon auch in der relativ jungen Zielgruppe auch relativ erfolgreich, sehr erfolgreich. Und von den anderen jungen ARD-Wellen, da muss man einfach einmal feststellen, dass BR Puls, der Bayerische Rundfunk und damit dann auch Puls Radio schon immer eine Sonderstellung hatte. Also wir hatten in dem Fall nie die gleichen Verbreitungsmöglichkeiten wie jetzt 1 Live oder wie das Ding, die ja auf UKW ausgestrahlt wurden, sondern wir waren ja schon immer quasi auf DAB Plus reduziert, kann man da schon sagen. Deshalb würde ich jetzt nicht direkt da einen Rückschluss irgendwie ziehen, so mit der Entscheidung jetzt, die der Bayerische Rundfunk getroffen hat, was es für die anderen bedeutet. Also ich sehe nach wie vor, dass es eine Nachfrage gibt für Radio, auch bei jungen Leuten. Und dann muss man sich einfach, ich finde schon in diesen Zeiten, einfach in denen auch eine Akzeptanzfrage ans Öffentlich-Rechtliche gestellt wird, muss man sich schon fragen, so, mit welchem Einsatz ist man da unterwegs? Wo erreicht man eine junge Zielgruppe am besten? Wo sind vielleicht auch, also bei uns, Portfoliolücken, die man sonst nicht erreichen kann? Und in dem Fall haben wir uns dazu entschieden zu sagen, wir setzen da die Ressourcen, wir setzen auch die Mitarbeitenden und auch quasi mit den ganzen Ideen und der Kreativität, die wir haben, ein, um die junge Zielgruppe auf einem anderen Weg zu erreichen.
Puls Radio.
Heute zwei historische Interviews, das erste aus Anlass des Todes von Erich von Däniken. Die Tagesschau bezeichnete ihn selbsternannter Spezialist für das Galaktische. In meinem Audio-Interview, geführt im April 1991 in der Berliner Kongresshalle, bezeichnete er sich selbst als forschender Schriftsteller. Und dann auch eher für das Irdische, aber hören Sie selbst.
Mein Name ist Erich von Däniken, ich bin inzwischen steinalt, schon 55. In meinem Schweizer Reisepass steht Schriftsteller und ich sehe mich eigentlich als einen forschenden Schriftsteller.
Was fällt einem der stärksten Kritiker, Professor B. Brentjes, zum Stichwort von Däniken ein?
Gründung einer technologischen Ersatzreligion, um vielen Menschen, die in der Gegenwart ihr Weltbild verlieren, das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einer simplen Konstruktion.
Erich von Däniken, ein Fantast oder Psychopath, ein Forscher oder Scharlatan?
Ich bin katholisch erzogen worden, habe 6 Jahre Gymnasium hinter mir, und zwar in einer Jesuitenschule, lateinisch-griechisch. Und ich war als Knabe ein sehr gläubiger Mensch. Ich hatte eine sehr große Gottesvorstellung. Nun mussten wir Bibelübersetzungen machen, von der einen Sprache in die andere. Und damit hat's angefangen. Da lesen Sie gleich in der Genesis: Als aber die Gottessöhne sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, nahmen sie sie zu Weibern, welche sie nur wollten. Ich habe rebelliert als 16-Jähriger. Ich sagte, was für Gottessöhne, das gibt's doch überhaupt nicht. Oder eben der liebe Gott, den ich mir als Kind vorstelle, der braucht doch kein Fahrzeug, um rumzurasseln. Und Fahrzeuge werden beschrieben, zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, mit Rädern, mit Felgen, mit Flügeln. Der Lärm wird beschrieben, der Krach, den die machen. Das konnte doch nicht Gott sein. Ich hatte Religionszweifel in meiner eigenen angelernten Religion und wollte einfach wissen, ob andere Völker im Altertum auch so seltsame Überlieferungen kennen wie diese Israeliten. Ich habe angefangen, sehr, sehr viel über die Entstehungsgeschichten zu lesen und so kam ich langsam da hinein. Es ging ganz gemächlich von einem nach dem anderen.
8. Mai 1973, die Weltbühne.
Nun hat die Däniken-Epidemie auch die DDR erreicht und womöglich werden auch wir uns in den nächsten Jahren mit dem Virus der Dänekitis herumzuschlagen haben.
11. Mai 1973, Junge Welt.
Dänekitis, Warnung vor einer Ersatzreligion.
Der Film Erinnerungen an die Zukunft, nach seinem gleichnamigen 1968 erschienenen Buch, wird kurz nach seinem Kinostart in der DDR wieder abgesetzt.
Das hing alles mit Ideologie zusammen. Bestandteil des Kommunistischen Manifest ist auch Karl Marx Evolutionstheorie. Also Karl Marx, Darwin, das waren ja Freunde, Bekannte zumindest. Die Evolutionstheorie ist Bestandteil davon und man kennt die Evolutionstheorie, die muss ich nicht erklären. Einfach aus primitiven Anfängen, Zellen ist über einen langen Weg schlussendlich der Homo sapiens sapiens geworden. So weit, so gut, ich habe nichts gegen die Evolutionstheorie, die stimmt ja auch im Wesentlichen. Nun kommt dieser Däniken und behauptet, da sei von außen eine Beeinflussung gewesen. Wir seien halt doch nicht die Größten und doch nicht die Einzigen. Und irgendwie hat das irgendwem nicht ins ideologische Konzept gepasst. Und so kam dann halt eine vorschnelle Verurteilung.
Wie sieht der Autor der schon zitierten Zeitungsartikel, der Spezialist für orientalische Archäologie, Burchard Brentjes, heute nach 19 Jahren seine Warnung vor Däniken?
Das hat sich nur in einem Punkt geändert. In dem Punkt, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, die Mehrheit der Menschen durch wissenschaftliche Information zur Wahrheit zu bringen. Die Mehrheit der Menschen will gar nicht aufgeklärt werden. Jetzt feiert er wohl seine größten Triumphe in Ostdeutschland. Es ist meines Wissens in der ganzen alten Bundesrepublik nie passiert, dass ihn ein Institut für Geschichte zu einer Universität zu einem Vortrag eingeladen hat, nicht zu einer Diskussion wie durch die Universität Halle. Meines Erachtens hat damit dieses Institut für Geschichte demonstriert, dass es keine wissenschaftliche Basis hat. Ich halte ihn für einen smarten Geschäftsmann. Was er von Däniken schreibt, ist Trivialliteratur, die natürlich sehr ankommt, da sie in einer Situation erscheint, in der viele Menschen gerade jetzt ihr Weltbild verloren haben. Ein Scheitern der bisherigen Weltanschauung in der ehemaligen DDR hat viele Leute hilflos gemacht. Die Amtskirchen haben dies nicht aufgefangen, können es auch nicht auffangen, sodass heute viele Jugendliche entweder zu Jugendsekten gehen, nach ganz rechts gehen oder nach extrem links oder auch zu Herrn Däniken. Was fasziniert daran ist die technologische Variante, die er in diese Ersatzreligionen bringt. Für eine wissenschaftliche Erkenntnis ist gar keine Basis. Man kann nicht Geschichte mit Spekulationen füllen. Das ist völlig unsinnig.
Erich von Däniken zu den Vorwürfen.
Also das vom Geschäftsmann vornab. Ich habe tatsächlich das Glück, einer der wenigen Schriftsteller zu sein, die keinen Grund zum Jammern haben. Ich nehme jedes Jahr ein paar hunderttausend D-Mark ein an Tantiemen. Das klingt fantastisch. Nur was man nicht zur Kenntnis nimmt, ich gebe jedes Jahr ein paar hunderttausend D-Mark wieder aus. Ich habe feste Mitarbeiter, ein großes Büro. Wir haben viele Reisen, Expeditionen, Gutachten. Und Ende Jahr bleibt genauso wenig übrig wie anderswo. Ich lebe immer noch zur Miete. Ich habe keine Helikopter und keine Cadillacs und keine Gruppis um mich herum. Bin ein völlig normaler Mensch geblieben. Und selbst wenn was übrig bleibt, dann holt sich's die Steuer. Und das Zweite von der Religion oder von der Sekte. Selbstverständlich habe ich einen missionarischen Eifer. Selbstverständlich bin ich begeistert hinter meiner Theorie. Aber das ohne jedes Sektierertum und ohne jede Rechthaberei. Ich würde mich noch im Grab umdrehen, wenn man aus dem, was ich hier betreibe, eine Art Ersatzreligion oder eine Sekte macht. Da kann ich mich eher fragen, war nicht die bisherige Ideologie eine Ersatzreligion?
Und der Vorwurf der Nichtwissenschaftlichkeit?
Der ist vielleicht zum Teil begründet, aber auch nur zum Teil, fragt sich, wie her man es anschaut. Es ist tatsächlich so, dass ich Bücher geschrieben habe mit einer neuen Theorie und das in einer populären Form getan habe, nicht in einer wissenschaftlichen Manier. Und wenn jemand das in dieser Weise tut, dann soll er doch bitte in unserer Gesellschaft nicht erwarten, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft ihn jetzt umarmt und küsst und auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein prima Kerl. So läuft's bei uns nicht. Da ist Kritik durchaus angebracht und gerechtfertigt. Nur, es hängt von der Art der Kritik ab. Wenn sie sauber ist und um die Sache geht, ist alles in Ordnung. Hingegen, wenn persönliche Diffamierungen kommen oder Verdrehungen, und das ist der Fall gewesen sehr oft in diesen DDR, Ex-DDR-Publikationen, Verdrehungen, Dinge, die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind oder falsch zitiert worden sind, und dann wird man aufgrund dieser falsch zitierten Sache der Lächerlichkeit preisgegeben, das war doch unredlich. Aber das ist vergeben und vergessen. Wir leben jetzt Gott sei Dank in einer neuen Welt und jetzt können wir in einer Offenheit auch mit den wissenschaftlich interessierten Personen dieser neuen Bundesländer über die Theorie diskutieren.
Unter uns Schwarzafrika, Buschland.
Die Bauwerke von Simbabwe sind aus ziegelsteingroßen Granitstücken erbaut. Ein Stück wie das andere, wie vom Fließband. Fast 20.000 Tonnen gleichmäßig bearbeiteter Granitstücke. Bis zu 10 Meter hohe Mauern. Ohne Bindemittel sind die Granitsteine aufgetürmt.
Und haben doch Jahrtausende überdauert. Das sollen die Vorfahren jener Buschmänner, die heute noch in Strohhütten um das rätselhafte Simbabwe leben, erbaut haben? Doch wohl kaum. Wir kehren zurück nach Südamerika. Hoch über Cusco liegt Sacsayhuaman. Wie in einer spielerischen Laune zusammengesetzt, leicht wie Streichholzschachteln aufeinandergelegt, bilden die riesigen Steinblöcke eine Mauer von 500 Meter Länge.
Schon zur Zeit der Inkas war diese Anlage uralt.
Als der spanische Eroberer Pizarro die Inkas nach den Erbauern fragte, bekam er zur Antwort, es seien die Nachkommen Viracochas gewesen, ein Göttervolk hellhäutiger, rothaariger und bärtiger Männer.
Der Professor für orientalische Archäologie, Burchard Brenches.
Das Weltbild, das er denjenigen vermittelt, ist ja sehr simpel. Und es stammt aus der Ideologie der 30er und frühen 40er Jahre. Eine Zucht des Menschen aus einem Affenstamm heraus durch fremde Astronauten und dann eine Selektion der missraten Exemplare und Vernichtung. Mich erinnert das immer an die Selektion auf der Rampe von Auschwitz und an den SS-Lebensborn, der einen neuen Menschen züchten sollte. Vor allem das Letztere ist für mich, der ich auch noch durch die Zeit des Faschismus gegangen bin, eine sehr beängstigende Variante, vor allem im Hinblick auf den hochkommenden Neonazismus, auf den Rechtsradikalismus, das wieder an den blonden und hellhäutigen die Menschheit genesen soll. Es ist gar nichts davon zu halten.
Wie reagiert Erich von Däniken, der Autor der Buchvorlage des vorhin zitierten Films Erinnerungen an die Zukunft, auf diese Vorwürfe?
Nee, das ist der größte Unsinn, der mir untergeschoben wurde. Also mit Rassismus hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Ich habe zwar die Meinung vertreten, Außerirdische, und die Meinung vertrete ich heute noch, Außerirdische hätten den jungen Vormenschen, so ein Neandertaler-Typ, genetisch manipuliert. Und tatsächlich erst durch diese genetische Manipulation den eigentlichen Homo sapiens geschaffen. Aber da ist keine Spur davon, von irgendeiner Rasse, also blond oder blau, alles Schwachsinn. Da könnte man genauso der Bibel Rassismus vorwerfen, weil sie sagt, die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde, nämlich die Stammeltern, Adam und Eva. Wir alle Menschen, sämtlicher Farben, stammen letztlich von diesen Stammeltern ab.
Diese Auffassung kann man teilen oder nicht. Ein Punkt jedoch brachte von denjenigen bei vielen Wissenschaftlern in die Ecke des Scharlatans.
Der Wahrheitsgehalt des Films und der Bücher ist sehr gering. Sie strotzen von Fehlern und Fälschungen. Vielleicht ein krasses Beispiel. In dem Film erscheint eine runde Karte, schön bunt, und sie wird ausgegeben als die Karte eines türkischen Admirals.
Istanbul, die Stadt am Goldenen Horn. Hier steht der Topkapi-Palast. Hier suchten und fanden wir die geheimnisvollen Landkarten, die der türkische Admiral Piri Reis im 18. Jahrhundert aus dem Orient mitbrachte.
Hier ist eine. Sie zeigt einen Teil Europas, Afrikas sowie Mittel- und Südamerika.
Machen wir ein Experiment. Nehmen wir an, wir sitzen in einem Raumschiff hoch über Kairo. Dann sehen wir die Kontinente in dieser Verzerrung. Und jetzt passen Sie auf. Die Piri Reis-Karte entspricht genau unserem Blick aus Weltraumhöhe.
Noch ein Beispiel.
Diese Karte zeigt Räume, die noch heute kaum erforscht sind. Die Antarktis. Erst seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass es die Antarktis als Kontinent gibt.
Diese Karte aber stammt aus dem Jahr 1532. Will man diese Erdkarten erklären, dann muss man sagen, die Vorlagen dieser Karten sind aus Weltraumhöhe entworfen worden.
Professor Brentjes.
In seiner Erinnerung in der Zukunft hat Herr Däniken die gleiche Karte und noch mit der richtigen Unterschrift. Es sei die Projektionszeichnung der US Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg. Offensichtlich war die echte Piri Reis-Karte den Filmschöpfern zu unwahrscheinlich als wesentliches Dokument, dass man hier ganz einfach gefälscht hat.
Erich von Däniken.
Das ist eine Verdrehung. Also in meinem Buch und auch im Film wird tatsächlich gesagt, es sind die Piri Reis-Karten aus dem Topkapi-Palast. Aber das ist die Verdrehung. Die US Air Force, das war ein Mr. Mallory, der war ein Kartograf der US Air Force, der hat tatsächlich über die alten Piri Reis-Karten einen sogenannten Raster gelegt, ein Gitter, und hat sie dann auf diese Weise lesbar gemacht. Das ist vermutlich überhört worden, dass nur der Raster von der US Air Force stammt und von modernen Kartografen, aber die alte Karte, die unter dem Raster liegt, selbstverständlich die Piri Reis-Karte ist.
Ein weiterer Vorwurf.
Dort wird zum Beispiel das Gilgamesch-Epos bemüht. Eine babylonische Dichtung. Gilgamesch ist in der Sage ein Halbgott, in der Stadt Uruk als König regierend. Die Stadtväter wenden sich an die Götter, bitten um Hilfe und sie erschaffen ein Gegenstück zu ihm, Enkidu, damit er einen Gefährten hat. Die beiden ziehen durch die Welt, erleben Heldentaten, aber dann wird am Sterben des Enkidu demonstriert, dass der Mensch sterblich ist. Und ihm die Frage bewusst wird, wie kann ich ewig leben? Es ist also ein sehr humanes, menschliches Drama, das dort geschildert wird. Im Grunde genommen die Frage des Faust. Bei Herrn Däniken wird dann auf einmal erzählt, Enkidu sei in ein metallenes Raumschiff gestiegen und sonst wohin geflogen. Dafür gibt es nicht das Geringste. Die geringste Begründung, gibt es keinen einzigen Hinweis, dass irgendjemand mal überhaupt an ein Raumschiff dort gedacht hätte. Das ist eine freie Erfindung.
Vielleicht verwechselt der Kritiker das Gilgamesch-Epos mit dem Etana-Epos. Denn im Etana-Epos wird tatsächlich beschrieben, wie Etana von einem sogenannten Adler, so nennt er es halt, hochgetragen wird über die Erde hinaus. Und dreimal fordert der Adler den Etana auf. Blick hinunter, schau aufs Land, wie sieht es aus, wie erscheint es dir? Und Etana gibt dann halt seinen jeweiligen Blick, Standpunkt, gibt er zu, oder was er sieht, erklärt er halt. Vielleicht liegt da eine Verwechslung vor, ich könnte es im Moment nicht sagen.
Die Verwechslung liegt nicht beim Däniken-Kritiker Professor Brentjes vor, sondern eher bei den Filmschöpfern, die zweifelsfrei vom Gilgamesch-Epos sprechen.
Gilgamesch, der Held des Epos, war eine Mischung von Gott und Mensch. Die siebente Tafel berichtet Erstaunliches.
Enkidu, ein Freund des Helden, hier eine uralte Steindarstellung, gibt uns den ersten Augenzeugenbericht einer Raumfahrt. Nachdem er 12 Stunden lang in einem ehernen Himmelsfahrzeug von der Erde in den Weltraum aufgestiegen war, heißt es wörtlich:
Schau hinunter aufs Land, wie sieht es aus? Blick auf das Meer, wie erscheint es dir? Und das Land sah aus wie ein Mehlbrei und das Meer wie ein Wassertrog.
Fast mit den gleichen Worten schilderten die amerikanischen Mondfahrer ihren Eindruck vom Aussehen der Erde.
Einschränken und vielleicht zugunsten des Kritikers muss ich anmerken, dass im Film Erinnerung an die Zukunft verschiedene Sachen aufgetaucht sind, die nicht in meinen Büchern stehen.
Er hat keinen Wahrheitsgehalt. Er fällt unter Trivialliteratur. Ich würde ihn etwas vergleichen mit Herrn Karl May, dessen Wahrheitsgehalt auch minimal ist. Er ist Unterhaltung, er ist aber mehr.
Alle Religionen der Welt reden von einem Wiederkunftsgedanken. Die Christen warten auf Jesus, die Mohammedaner warten auf Mahdi, die jüdische Religionsgemeinschaft wartet auf ihren Messia. Sie haben Jesus nie anerkannt. Im Alten Testament Figuren wie Enoch, Elias sind entschwunden mit einem Wahren, müssen wiederkommen. Jetzt sehe ich das ganz praktisch. Die Ausländischen haben vor Jahrtausenden versprochen, wiederzukehren. Die Menschen haben den Gedanken nie begriffen. Er ist eingewandert in die Überlieferung. Jetzt müssen wir uns heute fragen, ja, kommen die dann wieder? Sind wir dann vorbereitet? Also was wollen wir uns denen vorstellen? Als rechthaberische Christen irgendeiner Sektenrichtung, als rechthaberische Muslime in der weiß ich welcher Glaubensrichtung und so weiter. Nein, wir müssen uns bewusst werden, dass wir die intelligente Spezies einer winzigen Kugel im All sind und dass wir rot, weiß, schwarz, gelb, Atheisten, Kommunisten, Kapitalisten etc. alles gemeinsam ausmachen und dass wir uns dieses Bewusstsein erarbeiten müssen. Wie wollen wir mit einer außerirdischen, intelligenten Lebensform kommunizieren? Als was wollen wir uns vorstellen?
Bei Thilo Jung hielt er sich kürzlich 48 Sekunden. Bei meiner Kollegin Eleni Klotzikas im Jahr 2009 waren es rund 13 Minuten. Hören wir mal, wie Jimmy Wales 8 Jahre nach dem Start der Wikipedia, der inzwischen 25-jährigen Wikipedia, über die Idee einer Online-Enzyklopädie sprach. Die kleine Episode am Anfang des Interviews ist in seinem Wikipedia-Eintrag inzwischen korrigiert.
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, der weltgrößten Online-Enzyklopädie. Sie sollen schon mit 4 Jahren angefangen haben zu lesen. Und ihr erstes Buch soll ausgerechnet eine Enzyklopädie gewesen sein. Stimmt das? Is that true?
Also eigentlich habe ich schon gelesen, bevor ich 4 Jahre alt wurde. Meine Eltern haben sich wirklich sehr für meine Bildung und Erziehung interessiert und ich war ein Kind, das gern gelernt hat. Nein, es stimmt nicht ganz, dass mein erstes Buch eine Enzyklopädie gewesen sei. Aber wir hatten eine Enzyklopädie zu Hause und ich habe als Kind damit viele, viele Stunden verbracht, denn ich habe sie geliebt.
Also stimmt das gar nicht, was in Wikipedia über Sie steht?
Normalerweise ist das okay, was da drin steht, doch das Interessante ist, dass wir Regeln über Quellenangaben haben. Es muss alles auf einer verlässlichen Quelle beruhen. Das können zum Beispiel ein guter Zeitungsbericht oder ein Buch sein. Aber wenn die Presse Fehler macht, dann tauchen dieselben Fehler oft in Wikipedia auf. Manchmal werden sie dann im Laufe der Zeit korrigiert.
Wie gut ist Wikipedia eigentlich im Verbessern von Fehlern?
Es wird immer besser. Vor kurzem hat ja der Stern einen Studienauftrag gegeben, in der Wikipedia mit dem Brockhaus verglichen wurde. Wikipedia hat gewonnen. Wir sind uns nicht sicher, ob die Studie wirklich gut war, denn wir sind immer sehr selbstkritisch.
In 2007 haben Sie versucht, Wikisearch, eine neue Suchmaschine ins Leben zu rufen. Nach 15 Monaten haben Sie das Projekt aufgegeben. Ist Google einfach zu mächtig?
Is Google too powerful?
Ich glaube nicht, dass Google die Schuld daran trägt. Wir haben das Suchmaschinenprojekt von Wikia, meiner zweiten Firma, gestoppt, weil im aktuellen Wirtschaftsklima die Werbeerlöse zurückgehen. Und wir fanden es dann zu riskant, dieses Projekt in diesen Zeiten fortzuführen. Und außerdem wächst unser restliches Geschäft, neue Wikis aufzubauen, sehr schnell, sodass wir uns darauf konzentrieren wollen. Da es ja nur ein Nebenprojekt war, haben wir es erst einmal beiseite gelegt, um uns uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren.
So since this was a side project, we just decided we should put it on hold and really focus on the core.
Also werden Sie es später noch einmal probieren?
Doing this again?
I'm not sure, but I want to.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sehr gern. In ein oder zwei Jahren, wenn sich die Wirtschaft erholt hat, dann denke ich wieder über neue Innovationen und die nächsten Schritte nach.
Warum brauchen Sie denn die Wirtschaft dafür? Die Suchmaschine sollte doch auf dem gleichen Prinzip wie Wikipedia aufbauen.
Um eine Suchmaschine aufzubauen, braucht man eine sehr große Infrastruktur. Man braucht Server, die das ganze Web durchsuchen. Man braucht Algorithmen, die alles ausrechnen. Es wird am Ende sehr teuer, die Maschinen, die Bandbreiten und Ingenieure, die das alles betreuen, zu bezahlen. All das muss man zur Verfügung haben, um überhaupt mit dem interessanten Teil loslegen zu können, nämlich die Frage, wie die Rangfolge der Suchergebnisse durch die kollektive Weisheit der Menschen kontrolliert werden kann.
Glauben Sie denn, dass es überhaupt eine Chance gibt, Google in irgendeinem Geschäftsfeld Konkurrenz zu machen? Gehört denen nicht schon das Internet?
Ich glaube, das ist eine interessante These. Googles Suchmaschine ist schon sehr, sehr gut, aber es gibt auch keinen Grund, warum Leute die Suchmaschine nicht wechseln könnten. Wenn sie beispielsweise bei Facebook sind und auch alle ihre Freunde dort sind, dann wird es schwierig mit dem Wechseln. Es macht keinen Sinn, sich bei einem Social Network Portal anzumelden, wenn sie da allein sind. Aber wenn man hingegen feststellt, dass man eine bestimmte Suchmaschine lieber mag, dann kann man leichter dahin wechseln, auch wenn die eigenen Freunde das nicht tun. Ich glaube, dass Googles Marktanteil bei den Suchmaschinen ziemlich bald am Höhepunkt angelangt ist und nicht mehr steigen wird. Ganz im Gegenteil, sogar fällt, wenn neue Konkurrenz ins Spiel kommt. Ich glaube nicht, dass sie den ganzen Suchmaschinenverkehr kontrollieren können. Zumindest hoffe ich das nicht. Das wäre nicht gesund für das Internet, wenn es einen gäbe, der es dominiert.
Decline as other competition comes up. And so I don't think they can ever get complete control of all the search traffic. At least I hope they won't. I just don't think that's healthy for the internet to have too much dominance by one player.
Warum wollten Sie Wikipedia niemals an Google verkaufen?
Wikipedia
ist ein Charity-Unternehmen, also eine Non-Profit-Organisation. Wir sehen uns sozusagen als das Rote Kreuz für Informationen. Wir haben viele freiwillige Helfer. Leute versuchen, an einem humanitären Projekt zusammenzuarbeiten, um eine freie Enzyklopädie in allen Sprachen zu erschaffen. Wir sind also eine soziale Bewegung und kein Business.
Why doesn't the Red Cross sell to Google? It just doesn't make a lot of sense.
Und warum haben Sie daraus eine Wohlfahrtsorganisation gemacht?
Zu der Zeit, als ich mich dazu entschloss, alles in eine Charity-Organisation zu überführen, waren wir wirklich mitten in der Dotcom-Krise. Es gab nirgendwo Investmentgelder. Außerdem wollte die Community, dass daraus ein Non-Profit-Unternehmen wird. Und dann, wenn man kurz innehält und darüber nachdenkt, was Wikipedia eigentlich ist, dann kommt man zu dem Schluss, dass es ein Stück Kultur ist, ein Bemühen der Allgemeinheit. Es geht darum, freie, hochqualitative Informationen zur Verfügung zu stellen, damit jeder sich weiterbilden kann.
Sie finanzieren Wikipedia allein durch Spenden. Bleibt da noch etwas übrig oder müssen Sie sogar noch etwas draufzahlen?
Are there any donations left or do you have to add money?
You know, there's always on the website there's a link to donate.
Es gibt auf der Webseite immer einen Spenden-Button, der mit den Jahren immer kleiner wurde. Wir haben jedes Jahr unsere große Spendenkampagne im Dezember und Januar und treten wie immer an die Öffentlichkeit und bitten um Spenden. Aber das Interessante ist, obwohl wir die viertbeliebteste Webseite im Internet sind, beträgt unser jährliches Budget nur $7 Millionen. Das ist wirklich wenig Geld im Vergleich mit den 300 Millionen Menschen, die Wikipedia regelmäßig nutzen. Die Rechnung geht auf.
Compared to the 300 million people per month who are using Wikipedia. The model is working for us, so we're very happy with it.
2004 haben Sie Wikia, einen Webhosting-Service, ins Leben gerufen, der Nutzern ermöglichen sollte, eigene Artikel zu verschiedenen Themen zu verfassen. Brauchen wir diesen überhaupt? Denn das kann man doch schon bei Wikipedia machen.
Where we have Wikipedia, where we could write our articles there.
Imagine that you've walked into a traditional library and you look around for Brockhaus. So it's
Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine große Bibliothek und suchen einen Brockhaus. Dann finden Sie dazu viele Bücher, die gesammelten Werke der Enzyklopädie. Es gibt aber noch viel mehr Bücher in der Bibliothek. Und so ist das auch bei Wikia. Wir haben zum Beispiel ein World of Warcraft-Wiki, auf dem es in Englisch 70.000 Einträge gibt. Das ist wirklich kein Inhalt für eine Enzyklopädie. Die Community schreibt mehr oder weniger über sich selbst. Es gibt keine anderen Quellen als die eigene Erfahrung. Ein anderes Beispiel ist die Unenzyklopädie, eine humorvolle Seite, eine Parodie von Wikipedia. Diese Sachen gehören nicht in Wikipedia rein. Wir haben zum Beispiel auch die Wikia Green-Seiten, wo sich politische Aktivisten über Umweltthemen austauschen. Während Wikipedia neutral ist, nehmen die Artikel auf Wikia Green eine klare Position zum nachhaltigen Lebensstil ein. Political activism about the environment. Well, Wikipedia is neutral.
Wikia Green is advocating for sustainable living. Sind Sie damit schon profitabel?
Nein, wir sind noch ein Start-up und investieren noch sehr viel in Software. Und im Moment versuchen wir, die Hürden für Partizipation zu erleichtern. Wir führen gerade umfangreiche Nutzerstudien durch, um herauszufinden, was die Leute daran hindert, mitzumachen. Wir arbeiten sehr daran, die Software zu vereinfachen, damit auch mehr Leute mitmachen können. Wenn wir diese kollaborative Kultur im Internet betrachten, dann stellen wir einerseits fest, dass dies ein Trend ist, der zunimmt, aber es sind immer noch die technologiefreudigen Vorreiter, die darunter fallen. Aber wir werden in der Zukunft einen enormen Zuwachs an Nutzern erleben, die nicht gerade Technologiefreaks sind, aber trotzdem intellektuell etwas zur Allgemeinheit beitragen können. Wir müssen also die Software auch für diese Leute zugänglicher machen. Intellectual effort expended by all kinds of people who are maybe not so much computer geeks, maybe they're experts or fans in some other domain, and they want to help build something as well, and we need to make the software accessible to more people.
Aber Sie müssten doch diese Software-Expertise längst durch Wikipedia erlangt haben.
Wenn Sie sich jemanden zum Beispiel über 50 vorstellen, der vielleicht ab und zu mal E-Mails benutzt, aber eigentlich am Computer sehr unsicher ist, dann möchten wir es für diese Leute erleichtern, ihr Wissen einzubringen. Wir würden bei Wikia zum Beispiel Artikel über das Elternsein haben, das von Müttern geschrieben wird. Wir wissen, dass viele Mütter online sind und sich über E-Mail ihre Erfahrungen austauschen und nicht über Wikia, weil es ihnen noch zu schwer erscheint. Und wir arbeiten täglich daran, um das zu vereinfachen. Das ist auch ein Grund, warum wir noch nicht profitabel sind, denn wir investieren noch sehr viel in die Entwicklung. Rolling out features every month to try to make it more easy to edit and things like this. So that's really for Wikia one reason that we're not profitable yet is that we're just still very much investing in trying to move the state of the art forward.
The finance model is that you Wikia finanziert sich durch Werbung. Wie glauben Sie, empfinden es Ihre Nutzer, dass Sie deren Inhalte, deren Gedanken, im Prinzip deren geistiges Eigentum kommerziell vermarkten? Their own property, because they have written it. Isn't there any sensitivity about
the commercial use of that? So in general, we don't see really any problem with this at all. Wir sehen das überhaupt nicht problematisch. Ich werde das wohl immer gefragt, weil Wikipedia ohne Werbung auskommt. Aber bei Wikia ist es dasselbe wie bei YouTube, Facebook, MySpace oder bei anderen großen Web 2.0 Unternehmen. Sie alle finanzieren sich durch Werbung und das ist allgemein akzeptiert. Wir müssen auch einen Weg finden, um die Entwickler und die Server zu bezahlen und das werbefinanzierte Modell scheint auch ganz gut zu funktionieren. Natürlich kann man auf einer Community-Website nicht unendlich viel Werbung schalten. Einige Informationswebseiten haben bei weitem viel zu viel Werbung, was die Qualität der Nutzererfahrung eindämmt. Wir können uns so etwas nicht leisten, denn unsere Nutzer wären sehr verärgert. Aber naja, hier mal eine kleine Werbung und dort, das finden sie okay. Denn wir bieten ja auch einen guten und schnellen Service. Es kommt darauf an, naja, die Balance zu finden. Of the user experience. Well, we can't do this because our communities would be very angry with this. But they say, well, you know, a certain ad here, this is okay because, well, we understand you're providing the service and the servers are up and they're fast and all these things. So it's a balance, really.
And now in the city where you work or where die Stadt, in der Wikipedia und Wikia ihren Sitz haben, nämlich San Francisco, ist die erste größere Stadt, die vielleicht keine einzige Tageszeitung mehr haben wird bald. Ist das Internet daran schuld?
Do you think it is because of the Internet?
Ich glaube, man muss schon sagen, dass das Internet einen enormen Einfluss auf die Zeitungsbranche hat und Zeitungen kämpfen darum herauszufinden, welche Zukunft sie haben. Ich glaube nicht, dass wir Zeitungen ganz verschwinden sehen. Vielleicht sehen wir irgendwann die traditionelle Papierzeitung verschwinden, weil diese immer unbedeutender wird, weil sie teuer und unhandlich ist. Das ist einfach nur lästig. Aber die Idee der Zeitung, die Idee des Journalismus, dass tatsächlich Journalisten rausgehen und recherchieren, wird immer sehr wichtig bleiben. Das ist wichtig für die Demokratie und die Freiheit. Es wird sicherlich Veränderungen geben. Wir werden die Partizipation von einzelnen Communities in der Nachrichtenproduktion erleben. Aber ich glaube nicht, dass die traditionelle Zeitung verschwinden wird.
Is always going to be very important. It's important for democracy. It's important for freedom. And I think we'll find ways of supporting it. I think that we'll see certain changes. We'll see more community participation in the news gathering process. But I'm not a person who thinks that the traditional newspaper is going to just go away. I think that's just not going to happen.
Wissen Sie, ich bin nicht ohne Grund Programmdirektor geworden. Ich erwarte mir von Ihnen Loyalität. Von außen wird schon genug Stress geben. Ich bin sehr unglücklich mit der Lage, in die Sie mich gebracht haben. Vergessen Sie das nicht. Sie sind hier in der Medienhölle.
Die Medienhölle.
Liebe Medienhölle-Hörer, also zum Ende dieses Medienhölle-Podcasts oder dieser Ausgabe vom 17. Januar 2026 haben wir noch zwei Kurzinfos für Sie.
Es ist, glaube ich, die am häufigsten gestellteste Frage, die ich in den letzten paar Monaten, eigentlich paar Jahren gehört habe, wenn ich irgendwo war: Wie lange machst du eigentlich noch? Oder die andere Reaktion: Wie? Du machst das immer noch? Also, ich habe Anfang 25 mit meinen Vorgesetzten gesprochen, damit meine ich jetzt nicht meine Frau Antje. Ich habe mit den Gesellschaftern von RTL darüber gesprochen. Wir haben lange vertrauensvoll diskutiert, wie man diesen Schritt gut und verantwortungsvoll gestalten kann. Denn ich bin ja nicht nur Morgenmoderator, sondern auch noch Programmdirektor von 104.6 RTL. Und wir haben jetzt gemeinsam, finde ich, einen guten Weg gefunden. Jetzt nehmen wir uns bewusst Zeit für einen Prozess. Wir suchen eine Nachfolge, die die Morgencrew in verantwortungsvolle Hände legt. Jemanden, der das nächste Kapitel dieser wunderbaren Show Arno und die Morgencrew von 104.6 RTL mitschreibt.
Also bei RTL 104.6 hat man auch einen Generationswechsel ein bisschen anders vorbereitet, entnehme ich diesen Worten von Arno Müller, als bei Radio 1. Die Suche geht also jetzt noch ein Weilchen und wir bemühen uns, Arno Müller natürlich in die Medienhölle zu ziehen und vielleicht kann er sich hier nochmal ein bisschen ausführlicher äußern. Und wer den ganzen Part vom eben gehörten Ausschnitt sich nochmal anhören will, also in voller Länge, dem empfehle ich die Seite radioszene.de.
Ja, und ich würde auch total Arno Müller gerne nochmal bei uns im Podcast begrüßen. Es ist ja eine wirklich interessante Persönlichkeit. 35 Jahre privates Radio hier im Berliner Raum. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, auch du hast da einiges dazu beizutragen, weil du ihn ja auch schon ein paar Mal interviewt hast. Also ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Und nun kommen wir zur zweiten Kurzinfo hier zum Ende des Medienhölle-Podcasts vom 17. Januar. Ja, es ist eine Geburtstagsmeldung, nicht? Ein Geburtstagsglückwunsch von uns. Und zwar gibt es 10 Jahre jetzt über Medien.de. Das ist also 10 Jahre unabhängiger Medienjournalismus, gegründet von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz.
Und Boris Rosenkranz sagte mir vor 10 Jahren, und damit wollen wir uns verabschieden, was denn eigentlich schiefgelaufen sei, dass ich, also in den Medien, dass sich über Medien.de gegründet hat.
Also es läuft immer eine Menge schief in Medien. Und was gerade besonders schief läuft, ist, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist halt eben das, was wir auf den Straßen seit Monaten sehen. Ein großes Misstrauen in Medien, in Journalisten, was dann immer wieder sich in Lügenpresserufen ausdrückt. Und deshalb glauben wir, dass es jetzt eine gute Zeit ist, mit so einem Portal an den Start zu gehen, weil wir sagen, wir können diese Medienkritik eben nicht den lauten Leuten da draußen, die das so pauschal formulieren, überlassen, sondern wir müssen da genau hingucken und das wollen wir bei übermedien.de machen.
Okay.
Gratulation!
Vergessen Sie nicht! Vergessen Sie nicht! Ihre Antenne zu erden! Vergessen Sie nicht! Oh ja! Vergessen Sie nicht! Ihre Antenne zu erden! Zu erden!
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.